soweit Arnold Schönbergs Marsch oder Marschparodie, man weiß es nicht so ganz genau, zum Teil so, aus dem Jahr 1916, mitten aus dem Ersten Weltkrieg. Und nun haben wir am Telefon Ralf Hofrogge, der sich schon mal rein beruflich auch mit dem Ersten Weltkrieg und seinem Ende beschäftigt hat. Ralf, hörst du mich?
Hallo, ja.
Ja, wir hören dich auch. Vielleicht, wenn du ein bisschen lauter reden könntest, aber ich versuche das hier nochmal auszusteuern. Ja, Ralf, also ich denke, wir bleiben bei dem Du, was wir schon aus mehreren Treffen und E-Mails und so weiter benutzt haben. Ralf ist Historiker, ist an der Ruhr-Uni in Bochum, richtig? Vielleicht kannst du so ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen. Du habilitierst dich ja gerade nicht mit dem heutigen Thema, nämlich du habilitierst dich über Arbeit in der Krise, gewerkschaftliche Krisendeutungen und Krisenpolitik in Deutschland und Großbritannien. Vielleicht finden wir ganz am Ende noch ein bisschen Zeit, mal kurz drauf einzugehen. Aber wie kamst du denn zu dem Thema Novemberrevolution?
Ja, die Novemberrevolution war etwas, wo ich im Studium nie ein Seminar zu besucht habe. Aber man wollte es immer gerne wissen. Da war diese Revolution in Deutschland und es gab sie. Es gibt Lieder darüber. Aber im ganzen Geschichtsstudium kam sie leider nicht vor. Und dann habe ich mir das Thema zum Magister als Abschlussarbeit genommen. Und Professor Wippermann damals an der Freien Universität gefragt, geht das, kann man das machen? Und ich würde auch gerne biografisch arbeiten, hat er gesagt, natürlich geht das, kann man machen. Und dann galt es halt zu finden, welche Protagonisten der Novemberrevolution, hat sich noch niemand drum gekümmert. Und bin ich so ein wenig, habe ich mit sehr viel mir selber angelesen, Literatur selber gesucht und irgendwann darauf gestoßen, dass einer der wichtigsten Protagonisten der Rätebewegung, nämlich Richard Müller, der mehr oder weniger Sprecher und Anführer der revolutionären Betriebsobleute, einer gewerkschaftlichen Antikriegsopposition, dass dem noch nie so jemand richtig historisch nachgespürt hat. Und das ist dann meine Abschlussarbeit geworden, die dann passenderweise 2008 am Jahrestag auch erschienen ist als Buch.
Genau, also du hast quasi eine Marktlücke entdeckt. Inzwischen zum 100. Jahrestag beschäftigen sich ja noch mehr damit. Aber bevor wir da drauf eingehen, vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Du hast mir ja so ein paar Musikwünsche geschickt. Schließe ich daraus, dass du auch musikalisch interessiert bist? Vielleicht bist du selbst aktiv oder was machst du denn sonst so, wenn du nicht forschst?
Musikalisch aktiv? Naja, also in der Grundschule durfte ich immer nicht mitsingen, weil ich gebrummt habe und irgendwie hat das vielleicht auch bleibende Schäden hinterlassen. Aber
bei der Lehrerin oder bei?
Ja, das war die Pädagogik der 80er Jahre. Aber gut, ich höre gerne ganz altmodisch Rock'n'Roll, auch ein wenig Britpop habe ich rausgesucht und Singer-Songwriter und Liedermacher mag ich auch gerne, wenn die Songwriter, also die Texte, so ein bisschen politischen Biss haben.
Mhm. Gut, das werden wir dann an den Beispielen ja nachvollziehen können. Dann fangen wir doch mal an, also mit so richtig Rock'n'Roll, King of Rock'n'Roll. Ja, da streiten sich mehrere drum, wer das war, aber für dich vielleicht dann doch Elvis Presley. Du hast dir rausgesucht Guitar Man. Mir ist nur aufgefallen, ich habe so eine Doppel-CD mit den All-Time Greatest Hit von Elvis Presley. Da sind 45 Hits drauf, da war der Guitar Man nicht dabei. Nehmen wir mal an, es ist der 46. Hit. Hat es irgendeine besondere Bewandtnis für dich mit dem Guitar Man oder einfach, weil es schön rockt?
Ne, es ist ein guter Rocksong, aber es geht eben auch um die Arbeiterklasse, wie bei vielen guten Popsongs, Rocksongs und Schlagern.
Mhm.
Der Gitterman hat Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Er hat seinen Job in der Waschstraße hingeschmissen und will Rockstar werden, but nobody wants to hire a Gitterman. Ich denke, da können wir einsteigen.
Okay, dann geht das jetzt los.